Erzählen Sie mir Ihre faszinierende Geschichte, was Sie tun und wie das alles passiert ist. Es fing alles mit 4 Jahren an. Ich wachte eines Morgens auf und hörte eine Stimme, die ich Geist nenne. Und die Stimme sprach zu mir, irgendwie jemand eben mit Ihnen spricht oder wie, wenn Sie jemanden reden hören oder Sie mit jemandem sprechen. Es ist also in Echtzeit. Der Unterschied beim Hören dieser Stimme ist, dass es tatsächlich in dem Moment passiert und es real ist. Und an diesem Morgen hörte ich den Geist, also völlig klar, und hörte den Geist den ganzen Tag hindurch und dann am Abend beim Abendessen mit meiner Familie. Als alle da saßen, erschien der Geist. Es war das erste Mal, dass ich ihn sah, hinter meiner Großmutter, und winkte mich aus meinem Stuhl heraus und er bat mich aufzustehen. Ich stand auf, ging zu meiner Großmutter und dann legte der Geist seine Hand auf meine Brust meiner Großmutter und sagte, sag Lungenkrebs, sag, dass Großmutter Lungenkrebs hat. Großmutter hat Lungenkrebs. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht. Ich brachte es endlich raus und das war's. Und am Tisch wurde es irgendwie verrückt. Die Familie drehte durch. Alles wurde fallen gelassen. Gabeln, Löffeln, alles wurde fallen gelassen. Und so fing es an. Und ein paar Wochen später gingen sie aus Neugier mit ihr zum Arzt, weil sie es nicht losließ. Und wir konnten es nicht vergessen. Und sie hatte Lungenkrebs. Und so fing das alles an. Von da an hörte ich den Geist die ganze Zeit. Ich hörte seine Stimme völlig klar. Und was interessant daran ist, dass ich es tatsächlich physisch blockieren kann. Es kommt hauptsächlich in mein rechtes Ohr und ich kann es tatsächlich körperlich blockieren, indem ich meine Hand aufs Ohr lege. Denn es kommt von außen, es kommt nicht von innen. Manche sagen vielleicht, hey, beschwörst du das herauf? Oder wie kommt diese Stimme zu dir? Ist sie in deinem Kopf? Denkst du sie? Oder wie geht das? Es kommt von einer äußeren Quelle. Und als Kind habe ich sie dauernd genutzt, ohne Unterbrechung, bei jedem mit gesundheitlichen Problemen, denn die Informationen kamen durch jede Person mit gesundheitlichen Problemen. In der Grundschule saß ich beispielsweise im Klassenzimmer und neben mir saß ein Schüler und der Geist sagte, dass er eine Hirnhautentzündung hatte. Und ich sagte es dem Lehrer. Der Lehrer war beunruhigt und völlig erschrocken und sprach mit dem Kind, um zu sehen, wo, wann diese Meningitis passierte. Und das Kind hatte das Wort noch nie zuvor gehört. Und sie gingen zur Schulschwester, riefen die Familie an. Sie hatten noch nie davon gehört. Das Kind hatte keine Symptome. Und später am Abend bekam das Kind 40,5 Fieber und im Krankenhaus wurde Meningitis festgestellt. Ja, und so ist es immer gewesen. Und das ist nur eine von vielen Geschichten. Es war eine Sache, die jede Woche passierte, dass ich wusste, was bei jemandem los war oder was so eintreffen würde. Wenn Sie also Geist sagen, was ist der Geist für Sie? Mir wurde vom Geist gesagt, dass Geist das lebende Wort für Mitgefühl ist. Das wurde mir gesagt, sobald ich alt genug war, um die Stimme zu fragen, die von außerhalb meines Körpers zu mir spricht. Und ich möchte Ihnen etwas darüber erzählen. Den Geist von außen zu hören bedeutet, dass es egal ist, ob ich schlecht gelaunt bin, ob ich traurig bin, ob ich wegen etwas deprimiert bin oder ob ich wegen etwas wütend bin oder einen harten Tag hatte. Es ist egal, was los ist. Die Information kommt die ganze Zeit durch, weil sie von einer äußeren Quelle kommt. Das wollte ich sagen. Wenn Menschen etwas kanalisieren oder Informationen aufnehmen oder etwas in ihnen passiert, kann alles für Unruhe sorgen, das im Leben dieser Person passiert. Und ich finde das toll, weil ich mir wünsche, dass ich das hätte. Dann kann man es komplett abschalten, wenn es einem nicht gut geht. Man kann es abschalten, wenn man müde ist. Man kann es abschalten, wenn man wirklich schwer hat bei sich. Aber das passiert nicht. Der Geist kommt immer durch. Und seit ich alt genug bin, um zu fragen, hat der Geist mir gesagt, dass er kein Engel ist. Denn ich dachte, dass der Geist vielleicht ein Engel ist. Doch der Geist sagte, dass er niemals menschlich war. Er war niemals lebendig, aber lebt auf eine andere Art als Wort. Der Geist sagt, dass er das lebende Wort Mitgefühl ist. Und das Wort Mitgefühl hat eine Lebenskraft dort oben im Himmel. Es hat eine Lebenskraft, die aus dem Geist herauskam. Und das ist eine andere Sache, die mir der Geist gesagt hat. Denn Mitgefühl ist Leim für Liebe. Es ist die Grundlage für Liebe. Liebe ist ohne Mitgefühl schwach. Deshalb entlieben wir uns. Deshalb haben wir eine Sache geliebt und lieben sie nicht mehr. Deshalb lieben wir dieses Lieblingsrestaurant, aber mögen es dann nicht mehr. Wir haben unser Lieblingsessen geliebt und haben uns davon entliebt. Wir haben den Partner, den Seelenverwandten geliebt und uns entliebt und andersherum, wie auch immer es funktioniert, weil kein Mitgefühl da war. Sobald sie das Mitgefühl einbringen, ist es von Bedeutung. Wenn sie ihrem Lieblingsrestaurant essen, aber den Besitzer nicht mehr wirklich mögen und sie aufhören, dort zu essen, wenn sie Mitgefühl hätten, würden sie vermutlich immer noch dort essen. Es hält einfach alles zusammen. Es ist das Band. Es ist wirklich das alles. Es ist Mitgefühl. Und das hat mir der Geist beigebracht. Und stellen Sie sich vor, dass jemand immer bei Ihnen ist und mit Ihnen spricht, aber er hört nie auf. Er hört einfach nie auf. Hier, in diesem Raum, genau jetzt, sagt mir der Geist, was bei Ihnen los ist. Er sagt mir, was bei ihm los ist, er sagt mir, was bei ihm passiert, und ich kann es einfach nicht abschalten. Es ist eines dieser Dinge. Es war sehr schwer, als ich damit aufwuchs. Das Überleben war eigentlich unerlässlich. Es war eines der Dinge, wegen der man sein Leben nicht leben kann, nicht tun kann, was alle tun. Wenn Sie alles über Ihre Lehrer in der Schule wissen, weil der Geist es Ihnen erzählt, wenn Sie alles über die Menschen um Sie herum wissen und es nicht aufhört und es einfach immer weitergeht. Es war also wirklich schwer aufzuwachsen und mich daran zu gewöhnen. Und ich überstand die harten Zeiten davon und überstand sie und ging durch sie hindurch. Ich blieb da, ich blieb stark. Es war schwierig und es war eine Art von Folter. Ich hielt es für einen Fluch, aber es ist ein Geschenk. Ich hielt einfach durch und schob mich damit nach vorne. Haben Sie den Geist jemals wieder gesehen? Ich habe den Geist noch einmal gesehen, als ich meinen ertrinkenden Hund aus dem türkischen Gewässer rettete. Der Geist erschien. Das war das zweite Mal, dass der Geist mir wirklich erschienen ist. Wie können wir ihnen glauben? Wie überzeugen Sie die Skeptiker da draußen, dass das in ihnen vorgeht? Wissen Sie, Skeptiker sind interessant, denn erstens sind Skeptiker skeptisch bezüglich allem. Und es ist egal, was es ist. Alles und jedes. Die Welt ist also voll mit ihnen bezüglich jedem Thema. Es hängt also ganz davon ab, wie sie es betrachten. Üblicherweise haben Skeptiker auch Vertrauensprobleme. Das passiert also auch. Und ich betrachte sie also als Personen, die vielleicht Vertrauensprobleme haben. Vielleicht sind sie noch nicht an diesem Punkt in ihrem Leben. Und ich könnte wetten, dass sie skeptisch bezüglich vieler Dinge in ihrem Leben sind und bezüglich allem und anderem. Ich sehe es also so, sie sind an einem Punkt, an dem sie noch ein bisschen wachsen müssen. Und ich musste das, weil ich als Skeptiker geboren bin. Ich musste in diesem Körper mit dieser Gabe leben und den Geist hören und sagte mir, dass das nicht sein kann und dass das nicht wahr sein kann, weil es keinen Sinn macht, weil ich ein Skeptiker bin. Und ich hatte es in meinem Blut und konnte diesen Teil von mir nicht abschütteln. Denn wenn es in einem ist, ist es da. Und ich hatte das also und musste durchs Leben gehen und sagen, okay, ich weiß, dass ich selbst Skeptiker bin und ich verstehe, wie die Menschen fühlen. Sie vertrauen der Sache nicht oder vielleicht ist bei ihnen etwas los. Aber hey, ich verstehe es, weil ich ihnen einer von ihnen bin. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Aber wenn es darum geht, ob es jemand glaubt, ist es mir wirklich egal, weil es die Menschen schon immer geglaubt haben, seit meiner Kindheit. Vom ersten Tag bis heute. Ich mache mir darüber also nicht wirklich Sorgen. Es unterstützt sich also selbst? Ja, das ist der Punkt. Die Information kommt durch. Sie hat sich immer wieder bestätigt. Sie wurde immer und immer wieder getestet. Das ist wirklich kein Problem. Ich begegne eigentlich auch nicht allzu vielen Skeptikern, um ehrlich zu sein. Ich bin mir sicher, dass es viele davon gibt, aber wenn man das macht und Menschen helfen will, ihnen die Antworten geben will und die Menschen leiden und chronische Krankheiten haben und es da draußen keine Antworten gibt, dann geht es nicht um die Skeptiker. Darum geht es nicht wirklich. Es geht darum, dass es der Person besser geht. Es geht darum, dass die Person heilt. Es geht darum, das, was sie braucht, das ist der Fokus. Ich konzentriere mich also nicht wirklich auf Skeptiker. Sprechen wir über die Epidemie chronisch rätselhafter Krankheiten und den wahren Übeltäter hinter den Krankheiten. Nun, es gibt verschiedene Übeltäter hinter den Krankheiten und Leiden und Beschwerden, die wir heute haben und den Symptomen. Aber ein großer ist das Epstein-Barr-Virus. Manch einer wird sagen, hey, wir kennen Epstein-Barr, was ist daran also so neu? Was neu daran ist, ist, dass ich die Informationen detailliert vom Geist erläutere, was Epstein-Barr verursacht und was es tut. Denn diese Informationen gibt es da draußen nicht. Erstens war ich der Erste, der der Welt offenbarte, dass Epstein-Barr Hashimoto-Thyreoiditis verursacht, die Entzündung der Schilddrüse und speziell durch dieses Virus Epstein-Barr. Das ist das Erste. Zweitens, all die verschiedenen Symptome, von denen ich gesprochen habe, Kribbeln, Taubheit, Gedächtnisverlust, Erschöpfung und Depression und verschiedene Arten von Symptomen und neurologische Symptome werden von Epstein-Barr verursacht. Nicht all die neurologischen Symptome, die die Menschen haben und an denen sie leiden, aber viele davon. Denn Epstein-Barr verläuft in verschiedenen Stadien. Wenn Sie also zum Arzt gehen und er einen Epstein-Barr-Test macht und sagt er, nun, Sie hatten einmal in Ihrem Leben Epstein-Barr, Sie hatten eine Infektion, das ist nur Stadium 1, das war vor langer Zeit. Es verläuft in verschiedenen Stadien. Es verlässt den Blutkreislauf und verursacht Hashimoto-Thyreoiditis. Es kommt in die Leber und lässt die Leber träge werden, verursacht, dass die Schilddrüse problematisch wird und geht dann weiter und fängt an, neurologische Probleme zu verursachen. Alle möglichen unterschiedlichen Symptome von Spasmen, Zuckungen, zu vernebeltem Hirn, Gedächtnisverlust, all das ist Epstein-Barr im Spätstadium, eigentlich Epstein-Barr im Endstadium. Und ich erzähle das zum ersten Mal, sodass Menschen vorankommen und heilen können. Epstein-Barr tut etwas, das der Geist mir erzählt hat, das interessant ist. Es sitzt in der Leber von jedem. Es sitzt in der Leber und verursacht später Hepatitis C. Denn Hepatitis C ist nur ein Name für eine Krankheit, von der sie nicht wissen, was sie verursacht. Es ist nur ein Name für eine Krankheit, durch die man Narbengewebe in der Leber bekommt. Und sie nennen es also Hepatitis C, aber Epstein-Barr verursacht das Narbengewebe in der Leber. Aber Epstein-Barr ist das, was die Diagnose Hepatitis C verursacht. Was es tut, ist, es sitzt in der Leber und setzt Gifte namens Neurotoxine aus. Und dieses Gift fließt durch den Körper und fängt an, Nervenzellen kurz zu schließen und zu entzünden. Manche Versionen von Epstein-Barr setzen sich an die Nerven. Wenn Sie beispielsweise gerade ein Baby zur Welt gebracht haben und Ihnen nun der Rücken wehtut, weil der Rücken gedehnt wurde, die Wirbelsäule bewegt wurde, als Sie das Kind zur Welt gebracht haben, dann waren neue Wurzelhaare an den Nerven offengelegt. Und wenn Sie zufällig Epstein-Barr im Körper haben, das umherfliegt, kann es den Rücken noch viel mehr entzünden. Und dasselbe bei einem Autounfall. Ich habe Menschen gesehen, die einen Unfall mit Bagatellschaden hatten, denen nichts passiert ist. Es war nur eine winzige Beule. Wochen später sind sie überall wund, bekommen überall Entzündungen. Nun gehen sie zum Arzt und es ist RA, rheumatische Arthritis. Suchen sie es sich aus, aber es ist eigentlich ein Fall von Epstein-Barr. Das Adrenalin von dem Unfall mit Bagatellschäden machte sie dafür anfällig, weil es durch den Körper schoss und das Virus fütterte. Epstein-Barr ist also ein hungriges Virus. Es isst gerne unterschiedliche Dinge. Es isst gerne Adrenalin. Es isst gerne Eier. Es isst gern Milchprodukte. Menschen, die mit etwas konfrontiert ist, wird gesagt, das ist autoimmun. Lassen Sie die Eier weg. Lassen Sie Milchprodukte weg. Versuchen Sie, Ihr Adrenalin niedrig zu halten, so gut Sie können. Aber das Leben wirft uns alle möglichen Herausforderungen hin. Und wir tun, was wir tun müssen, aber nochmal, das Neurotoxin fließt, wie ich es eben erklärt habe, durch den Körper, entzündet die Nerven und dann bekommen die Menschen dieses Kribbeln oder die Taubheit und dann bekommen sie alle möglichen verschiedenen Dinge. Schwindelanfälle kommen von entzündetem Vagusnerv. All die Menschen mit Schwindelanfällen, die sich wie auf einem Boot fühlen, als wären sie nicht im Gleichgewicht, das wird von Epstein-Barr verursacht. Von dem Neurotoxin, das sich auf dem Vagusnerv absetzt und diese Gleichgewichtsstörung, die Schwindelanfälle versucht. Tinnitus in den Ohren wird ebenfalls von Epstein-Barr verursacht. Sie können also Tinnitus haben, Sie können Schwindelanfälle haben, Sie können all das haben. Es ist einfach nur Epstein-Barr. Sie sagen auch, dass Borreliose fehldiagnostiziert wird. Ja, zu Beginn wurde Borreliose eigentlich richtig diagnostiziert. Sie wussten, dass es ein Virus war. Sie wussten das und Virologen waren ihm auf der Spur und arbeiteten auch daran. Aber sie haben später zu Bakterien gewechselt, weil es zu Beginn keine Behandlung für Borreliose gab. In den 70er Jahren gab es für virale Infektionen keine Behandlungen. Heute gibt es ein paar verschiedene antivirale Medikamente, die erst wirklich entwickelt wurden und an denen gearbeitet wird. Damals gab es keine Behandlung. Als die Ärzte also ursprünglich erkannten, dass Borreliose viral war, war es das. Sie konnten nichts tun, es gab nicht, was sie tun könnten und das war nicht genug. Also wurde im Laufe der Zeit eine bakterielle Infektion daraus. Aber haben Sie 6 Stunden? Denn wir müssten die Entwicklung von Borreliose durchlaufen und darüber sprechen. Das Bakterium gibt es beispielsweise wirklich. Bartonella, Babesia, die gibt es wirklich. Borrelia gibt es wirklich, aber es gibt auch Dutzende andere Bakterien, die sich im Körper der Menschen noch nicht ausgesondert haben, die aber da sind. Aber diese Bakterien zusammen mit Borrelia, zusammen mit Bartonella und mit Babesia verursachen nicht den neurologischen Teil der Borreliose, die neurologische Symptome verursacht. Sagen wir, jemand hat Babesia. Das könnte andere Dinge verursachen. Sagen wir, jemand hat Borrelia. Das könnte andere Dinge verursachen. Aber über den neurologischen Teil der Borreliose herrscht derzeit noch immer Verwirrung. Neurologische Borreliose wird von Viren verursacht, nicht von Bakterien. Es wird nicht von Viren aus der Hepatitis-Familie verursacht. Also Hepatitis-Viren, HH6, HH7, der Geist spricht von HH10, 11 und 12 und die es noch nicht mal gibt. Sie wurden noch nicht entdeckt, sie werden später noch in Erscheinung treten und Sie haben zuerst in dieser Dokumentation davon gehört. Also HH6, wie ich gesagt habe, und so weiter, Gürtelrose-Viren. Der Geist hat von mehr als 30 Arten von Gürtelrose gesprochen, die neurologische Borreliose verursachen. Und es gibt auch verschiedene Epstein-Barr-Viren, es gibt verschiedene Arten. Der Geist hat zum ersten Mal von über 60 Arten von Epstein-Barr gesprochen, die es gibt, von schlimm bis schlimmer. Verschiedene Level und Stämme, die mutiert sind. Viele dieser Stämme verursachen Multiple Sklerose, Symptome von MS, Borreliose, neurologische Borreliose. Wir tappen derzeit wirklich im Dunkeln bezüglich Borreliose. Wir tappen im Dunkeln bezüglich MS. Der Geist bringt diese Information in die Welt und darum geht es im Buch. Das ist es, was ich all diese Jahre getan habe. Der Körper hat die Fähigkeit zu heilen. Wir müssen Vertrauen in ihm haben. Wir müssen die Hoffnung haben. Wir müssen wissen, was los ist. Aber ein großer Teil beim Heilen des Körpers ist es zu wissen, was wirklich passiert. Medizinische Forschung weiß derzeit nicht, was Epstein-Barr den Menschen antut und woher die Epidemie kommt. Es ist nicht nur, was sie die Yuppie-Grippe nennen. Es ist nicht nur das mit ein bisschen Erschöpfung und pfeifschen Drüsenfieber. Es geht weit darüber hinaus. Es durchläuft verschiedene Phasen und beeinflusst die Menschen. Das ist es, was passiert. Sie müssen daran denken, dass Hashimoto nur eine entzündete Schilddrüse ohne Antworten ist. Sie können ihnen keine Antworten liefern, weil es sie nicht gibt. Aber die Antwort ist, Epstein-Barr entzündet die Schilddrüse. Das ist eine weitere Phase von Epstein-Barr. Sprechen Sie noch über diese chronischen, rätselhaften Krankheiten, die Ärzte Autoimmunerkrankung genannt haben. Ja, eine Krankheit oder ein Leiden oder eine Gruppe von Symptomen als Autoimmun zu benennen, ist tragisch. Es verletzt derzeit sogar Menschen. Es ist nicht die Schuld der Ärzte. Wir können sie nicht beschuldigen, weil es nicht ihre Schuld ist. Es hat wirklich nicht viel mit den Ärzten zu tun. Es ist ein Missverständnis, das in die Lehre gelangt, was zur Gewohnheit geworden ist. Wenn man sagt, dass etwas autoimmun ist, sagen wir im Endeffekt, dass der Körper sich selbst zerstört. Sagen wir, Sie waren gerade beim Arzt und er hat Ihnen gesagt, dass Sie Hashimoto haben. Sie haben es recherchiert oder der Arzt hat Ihnen gesagt, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Und Sie sagten, was ist das? Und dann sagte der Arzt oder die Krankenschwester, ja, das bedeutet, dass Ihr Körper Ihre Schilddrüse angreift. Wenn ich das wäre, würde ich sehr aufgebracht werden und nach Hause fahren. Ich würde denken, ich habe gerade das Vertrauen in meinen Körper verloren. Mein Körper zerstört sich gerade selbst. Das ist es, was wir einen großen Fehler nennen. Der Geist hat mir gesagt, dass viele große Fehler gemacht wurden. Mit groß meine ich den Schaden, der damit angerichtet wird. Haben Sie jemals einen kleinen Fehler begangen? Nun, das ist kein Problem, oder? Ein kleiner Fehler hat vermutlich niemandem wehgetan. Menschen machen jeden Tag Fehler. Das tun sie eben. Es ist normal. Ich mache auch Fehler. Wir alle machen Fehler. Aber ein großer Fehler macht viele Menschen fertig und verletzt sie. Er verletzt eine enorme Anzahl von Menschen. Deshalb ist es ein großer Fehler. Autoimmun, einer der großen Fehler. Da haben Sie es. Wenn wir denken, dass unser Körper sich selbst zerstört, wenn wir denken, dass unser Körper sich selbst angreift, denken Sie an die Folgen, denken Sie an die Konsequenzen, die entstehen. Denken Sie daran, was schiefgehen kann. Die Wahrheit ist, der Körper greift sich niemals an. Der Körper liebt sich selbst bedingungslos. Er arbeitet die ganze Zeit für Sie, komme was wolle. Er ist für Sie da. Er lässt Sie niemals im Stich. Er ist Ihr bester Freund. Der Grund, warum wir es Autoimmun nennen, ist, weil wir die Ursache der Symptome oder die Krankheit oder der Beschwerden nicht kennen, die auftreten. Schauen Sie sich Schuppenflechte oder Dermatitis an. Ursache unbekannt. Multiple Sklerose. Ursache unbekannt. Fibromyalgie, Ursache unbekannt. Rheumatoide Arthritis, Ursache unbekannt. Warum ist das also möglich oder wie ist es möglich, jemandem tatsächlich zu sagen, dass er autoimmun ist und sich seinen Körper selbst zerstört, wenn die Ursache unbekannt ist? Das ist ein großer Fehler, der die Menschen behindert. Was passiert ist? Es gibt einen Erreger, es gibt etwas, das das Problem verursacht, einen Giftstoff oder einen Erreger, der die Symptome verursacht. Der Körper versucht, sie davor zu schützen, aber der Körper bekommt durch den Erreger Entzündungen. Das ist es, was autoimmun ist. Es kommt etwas herein wie ein Erreger, das Entzündungen verursacht, aber weil die medizinische Forschung und medizinische Wissenschaft nicht wissen, was für ein Erreger es ist oder nicht wissen, was es verursacht oder nicht wissen, wie es das verursacht wird, schieben wir die Schuld auf den Körper der Person. Es ist das ultimative Spiel mit der Schuld. Es ist nicht der Arzt, der das tut. Das ist was anderes. Die Ärzte sagen, wir wissen nicht, was los ist. Also bekommt jeder die Vorstellung, dass es die Autoimmunsache sein muss. Aber es ist die ultimative Schuldzuweisung. Er beschuldigt ihren Körper. Es ist ihre Schuld. Sie sind ein schlechter Mensch. Ihr Körper ist schlecht, bloß weil medizinische Forschung, medizinische Wissenschaft nicht wissen, was ihre Beschwerden verursacht. Sie geben einen Immunsuppressiva, damit es jemandem besser geht. Und dadurch bleibt man im Prinzip krank. Ja, sie verschreiben Medikamente, um die Sache zu beruhigen, um die Auswirkung des Erregers im Körper zu beruhigen. Und ich meine, Medikamente sind wichtig. Das ist keine Frage. Der Geist ist nicht gegen Medikamente. Sie können Menschen in Krisensituationen wirklich helfen. Sie können Menschen auf unterschiedliche Weise helfen, inklusive Antibiotika. Aber Antibiotika sind nicht gut bei Borreliose und darüber können wir noch etwas später sprechen. Aber wenn es um Autoimmun geht, ist das ein großer Fehler. Das ist einer davon. Ein weiterer großer Fehler ist die Genetik. Damit müssen wir wirklich vorsichtig sein. Es ist wieder so, weil wir nicht wissen, was das Problem bei einer Person verursacht, machen wir uns an die Gene und wir beißen zu. Jeder beißt zu. Das muss es sein. Wir kennen die Antwort nicht. Es müssen schlechte Gene sein. Wir müssen nur noch ein bisschen in die medizinische Geschichte schauen. Wir dachten vor Jahren immer, dass wir fortschrittlich seien. In allen Zeitperioden dachten wir, dass wir fortschrittlich sind, seit wir Blutegel an Menschen eingesetzt haben oder Blut gelassen haben. Wir dachten damals, dass die fortschrittlichste Information sei und niemand konnte etwas anderes behaupten. Wir sind noch immer in derselben Position. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich spreche von medizinischer Forschung. Medizinische Wissenschaft und chronische Krankheiten, wir stecken da fest. Ich spreche nicht von Herzoperationen, bei denen wir rasante Fortschritte machen. Ich spreche nicht von Lebertransplantationen, da machen wir rasante Fortschritte. Medizinische Wissenschaft ist großartig. Sie können Aneurysmen aus dem Gehirn von Menschen entfernen mit Robotern. Unglaubliche Neurochirurgen und großartige Chirurgen. Sie brechen sich das Bein, sie können es besser zusammensetzen als je zuvor. In den alten Zeiten wurden einfach ein paar Zweige und Bretter drum gebunden. Sie wurden nach Hause geschickt und sind vermutlich gestorben. Wenn Ihre Gallenblase explodiert, glauben Sie lieber daran, dass Sie einen guten Chirurgen brauchen und Sie brauchen auch Schmerzmittel. Der Punkt ist, all das ist fortschrittlich und entwickelt sich weiter, aber es hat noch eine Entwicklung vor sich. Wir wissen, dass wir noch Zeit brauchen, aber bei chronischen Krankheiten und rätselhaften Krankheiten sicherlich nicht. Medizinische Forschung und Wissenschaft stehen still. Das tun sie wirklich. Deshalb wurden Frauen 70 Jahre lang erzählt, dass sie faul und verrückt sind. Sie sind faul und verrückt. Deshalb sind sie erschöpft. Deshalb sind sie müde. Deshalb haben sie Angstzustände, weil sie faul oder gelangweilt oder verrückt sind. Das geht schon lange vor sich und wir befinden uns immer noch in diesen alten Zeiten. Nun haben wir schickere Worte dafür. Es ist autoimmun. Sie sind also nicht mehr faul, aber ihr Körper zerstört sich selbst. Nur weil wir nicht wissen, was es auslöst. Und wenn sie glauben, dass das ein großer Fehler ist, dann kommen Bezeichnungen. Bezeichnungen für Krankheiten, damit wir uns wohlfühlen, wenn wir immer noch nicht wissen, was los ist. Wie bei Lupus. Uns wird gesagt, dass wir Lupus haben, wenn es in Wirklichkeit keinen echten Weg gibt, Lupus überhaupt zu diagnostizieren. Und dennoch haben wir einen Namen für eine Gruppe von Symptomen und Tests, wie den antinuklearen Antikörpertest und den C-reaktives Proteintest. Sie testen einfach auf Entzündung. Aber nochmal, was die Entzündung auslöst, ist unbekannt. So rückschrittlich sind wir. Wir haben Bezeichnungen, Fibromyalgie, Lupus, MS. Wir haben all diese unterschiedlichen Bezeichnungen, aber wir wissen immer noch nicht, was das auslöst. Und gerade dann, wenn wir denken, dass es das war, passiert etwas Neues, gibt es ein neues Spiel. Das neue Spiel ist, es kann sein, dass Sie Ihre Krankheit manifestieren. Sie ziehen es möglicherweise an. Das ist ein gefährliches Spiel. Es ist süß und in Ordnung, wenn es um die Karriere geht. Es ist in Ordnung, wenn es darum geht, den Seelenverwandten zu finden, einen Partner zu finden. Sie können das manifestieren, sie können die Hand ausstrecken und das Gesetz der Anziehung nutzen, um den Partner zu finden. Aber wir können dieses Spiel nicht bei chronischen Krankheiten spielen. Gefährlich. Ich habe bereits gesehen, wie jüngere Menschen auftauchen, sich selbst schlimmer hassen als je zuvor, weil sie denken, dass sie ihre Autoimmunkrankheit erschaffen haben. Sie denken, dass sie ihre Symptome erschaffen haben. Die denken, dass ihr Körper sich selbst zerstört, weil sie es erschaffen haben. Das ist also eine ganz andere neue Sache, die von vor allem von jüngeren Leuten beeinträchtigt. Leute in ihren 20ern denken, Moment mal, das bedeutet, dass ich diese Krankheit erschaffen habe. Eigentlich nicht. Es gibt tatsächliche Ursachen von Krankheiten und Beschwerden und Symptomen. Es gibt echte Ursachen. Epstein-Barr ist eine davon. Derzeit grassiert es bei jüngeren Menschen verschiedener Stränge. 10% der Hochschulstudenten gehen nicht an die Hochschule zurück. Sie verlassen die Hochschule nicht, weil sie abbrechen, sondern weil sie vor Erschöpfung im Bett liegen. Das ist eine andere Sache, bei der wir vorsichtig sein müssen. Aber wenn es um Beziehungen geht, möchten sie natürlich den richtigen Seelenverwandten anziehen. Das wollen sie natürlich. Ja, sie wollen ein gutes Leben manifestieren, sie wollen hart daran arbeiten, sie wollen positiv sein. Ja, natürlich, das wollen sie. Sie wollen hart daran arbeiten und... Aber wenn es um Krankheiten geht, müssen wir damit vorsichtig sein. Denn es rutscht in den Bereich der chronischen Krankheiten und es muss aus diesem Bereich entfernt werden. Es gibt Gründe dafür, dass Menschen krank sind. Es gibt echte Gründe und der Geist zeigt uns das. Stimmt es nicht, dass es eine mentale, spirituelle, emotionale Komponente in der Heilung und der Gesundheit gibt? Sicher, aber ich habe einige wirklich fiese, unglückliche Menschen gesehen, die 90 Jahre alt sind. Sie essen, was auch immer sie wollen, sind furchtbar zu Geschwistern und Familie. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das haben Sie, oder? Raucher, Trinker, Zigarren, was auch immer? Sie sind furchtbar zu Familienmitgliedern, tun Menschen schlimme Dinge an, sie sind einfach elende Menschen und sie leben lang. Sie leben lange. Darum geht es also nicht. Natürlich sollten sie positiv sein. Natürlich sollten sie. Sie sollten nicht negativ sein. Sie sollten meditieren. Sie sollten Yoga machen. Sie sollten all das tun. Es ist gut für ihre Gesundheit und das hilft auch bei der Heilung. Ich sage nicht, dass ihnen das nicht hilft zu heilen. Das tut es. Ich sage nur, dass es nicht alles ist, worum es geht. Es gibt Menschen in den 80er Jahren, die ihr ganzes Leben lang erbärmlich waren. Eine Person hat mir erzählt, dass seit 50 Jahren ein Kerl in der Straße wohnt, der nur Unheil anrichtete, der nur Chaos in seiner Familie und anderen Familien verursacht. Der Kerl erfreut sich beste Gesundheit und er ist in seinen 80ern. Ich möchte sagen, dass es nicht alles ist. Sie möchten es aber. Wir möchten sich um sich selber kümmern, sie möchten meditieren, sie möchten gesund sein, sie möchten Rad fahren, sie möchten spazieren gehen, sie möchten in der Natur sein, sie möchten im Wasser schwimmen, sie möchten Dinge tun, die positiv stellen. Und stellen Sie sich vor, das alles ist wichtig, wenn Sie eine chronische Krankheit haben und einen Erreger haben oder Epstein-Barr haben oder Hashimoto haben. Sie möchten all die guten Dinge tun, die in Ihrem Leben haben können. Glauben Sie lieber daran. Denn sie brauchen es, um dagegen anzukämpfen, damit sie vorankommen. Es ist nicht alles, denn wie ich gesagt habe, es ist das, was in ihnen ist. Es ist das, was passiert. Es ist das, was sie in sich tragen, das sie kränker machen kann, als einfach nur elend zu sein.